Willkommen zu einer neuen Folge Peter und der Wald, dem Podcast für alle, denen die Natur am Herzen liegt. Heute geht's um das Thema Waldbewirtschaftung. Wie kann eine Waldbewirtschaftung der Zukunft aussehen? Wie können wir es besser hinbekommen, dass die Wälder intakt bleiben oder werden und auch wir Menschen noch davon profitieren? Viel Spaß beim Zuhören und Zusehen.
Ich mag einmal kurz lecken und dann finde ich das ziemlich
schön. Hallo, ich bin Hallo. Willkommen zu einer neuen Folge. Ja, heute schauen wir uns mal an, weil es immer wieder nachgefragt wurde, wie kann man das mit der Forstwirtschaft denn besser machen? Ich kritisiere ja gerne, ja, und zu Recht. Aber natürlich habe ich auch immer wieder Lösungen thematisiert, aber nie so konzentriert mal in einer Folge. Und das machen wir heute. Und natürlich bin ich wieder in meinem Lieblingswald unterwegs, der ja so allmählich schon stärker von der Trockenheit gekennzeichnet ist. Wir sehen das daran, dass auf dem Boden mehr und mehr grüne Blätter auftauchen. Na, das ist dann schon so langsam ein Notsignal der Bäume. Also wenn die anfangen, grün abzuwerfen, dann haben sie offenbar Schwierigkeiten, die Reservestoffe für nächstes Jahr rauszuziehen. Die wollen die ja normalerweise sichern. Und wenn die das nicht mehr tun, na, dann würde ich schon sagen, das ist schon ein Alarmzeichen erster Güte. Wobei, wenn man sich umschaut, der Wald ist in den unteren Etagen immer noch grün. Also was jetzt hier runterfällt, das ist das Laub von ganz oben. Ne? Der Baum, also oben ist der Bereich von einem Baum, der ist natürlich in der prallen Sonne. Das können übrigens auch Hitzeschäden sein. Das weiß man gar nicht so genau. Ne? Also die große Hitze, die schadet Pflanzen, nicht nur die Dürre. Und wenn Bäume nicht mehr genug Wasser haben, um sich zu kühlen, dann werden natürlich auch die Kronenbereiche heißer und die obersten Blätter verbrennen zuerst. Also ganz genau weiß man das alles im Detail nicht, was da jetzt die Hauptursache sozusagen ist. Aber insgesamt ist es natürlich die Hitze, Schrägstrich und Dürrewelle. Und wir schauen uns heute mal an zum Thema Forstwirtschaft, wie man das alles besser hinkriegt. Und nehmen dazu mal einen aktuellen Aufhänger. Es ist gerade durch, ich glaube, Tagesschau, Tagesthemen gegeistert, ein Bericht, dass die Douglasie doch so tolle Optionen bietet. Es sind immer noch Forstverwaltungen, die auch öffentlich wirksam darauf hinweisen, dass die Douglasie eine so tolle Baumart ist, und man sie doch sie anpflanzen solle, weil wir wissen ja nicht, wie das Klima wird und auf was man sich vorbereiten soll. Ja, das stimmt. Und deswegen ist es gut, möglichst vielfältig aufgestellt zu sein. Und da nimmt man halt gerne die Douglasie aktuell, warum auch immer. Denn die Fakten, ich zähle sie noch mal kurz auf, sprechen eindeutig gegen die Douglasie. Die Douglasie, die haben wir ja auch hier, also außerhalb von einem Buchenreservat, da haben wir ja einen Douglasienbestand, da gehen wir doch mal hin zu den schönen Douglasien. Das versucht man ja schon länger mit der zu arbeiten und deswegen haben wir in Deutschland mittlerweile auch viel Erfahrung. Es gibt ja zwei Douglasien-Unterarten. Das eine ist die grüne Douglasie, die an der Küste vorkommt, aus den nördlichen Kaltregenwäldern. Und die Inlands, also die brauchst kalt und du brauchst regenreich. Und die Inlands-Douglasie, die eher auch mit trocken, heißen Bedingungen zurechtkommt, die wächst hier nicht. Ich habe die schon als Anwärter, also im Vorbereitungsdienst, erlebt. Da hat man schon ganze Bestände wieder abgehackt, kahlgeschlagen, weil sie hier häufig krumm wächst, harzig wird und dann abstirbt. Also die Inlandsdouglasie ist für Deutschland offenbar keine Option. Und die Küstendouglasie ist eine Baumart der Kaltregenwälder, ist nicht so besonders schlau. Und jetzt stehe ich da in diesen Douglasienbeständen, ja, so doll sehen sie nicht aus. Es sind imposante Bäume, überhaupt keine Frage, aber eben ein fremdes Ökosystem. Und die Douglasie, selbst wenn sie wächst, hat mehrere gravierende Nachteile. Der eine ist ökologischer Art, wo man sagt, ja, das passt doch ganz gut hier rein. Auf der Douglasie überwintern praktisch keine Insekten. Und das ist für Vögel wie das Wintergoldhähnchen eine Katastrophe. Für diese Vögel sind Douglasienplantagen ökologische Wüsten. Das zweite ist, dass Douglasie, die dritthäufigst geschädigte Baumart ist in Deutschland durch Trockenheit und Dürre. Und sagt, okay, also wir haben hier teilweise 100 Jahre Douglasienanbauerfahrung und sehen, dass diese Douglasien jetzt absterben. Ne? Dritthäufigst geschädigte Baumart prozentual gesehen, kann keine Empfehlung sein, die jetzt weiter anzubauen. Und das dritte ganz wichtige Argument ist, unter Douglasie bildet es die Baumart, wo sich am wenigsten Grundwasser neu bildet, weil halt super viel in der Krone hängen bleibt und von dort aus direkt wieder ungenutzt verdunstet. Also drei Argumente, die gegen die Douglasie sprechen. Und trotzdem gibt es immer noch Forstverwaltungen, die das propagieren. Da kann man nur sagen, Leute, lest doch mal die Studien, lest doch mal eure eigenen Statistiken. Das darf doch alles nicht wahr sein. Gut, das ist ein schöner Aufhänger, um mal zu schauen, wie kann man denn die Forstwirtschaft der Zukunft verändern. Als erstes sollten wir mal schauen, was will Gesellschaft eigentlich vom Wald? Also es muss ein demokratischer Konsens hergestellt werden. Und zwar bitte ohne die staatlichen Forstverwaltungen am Tisch. Das ist ja die Exekutive. Ich finde, die hätte in solchen Prozessen kaum etwas mitzusprechen, außer es geht um irgendeine technische Umsetzung. Ne, da kann man sie mal mit an den Tisch holen, aber nicht in Bezug auf Waldpolitik, denn die wurde in den vergangenen Jahrzehnten maßgeblich von diesen Akteuren mitbestimmt und wir sehen das Ergebnis ja jetzt. Es kann ja nicht sein, dass man sich den Rat immer da holt, wo es besonders kräftig schief geht. Aber gut, das nur nebenbei. Also man sollte erstmal überlegen, was wollen wir vom Wald? Dazu gibt es drei große Themenblöcke. Das eine ist, wir sollten mal schauen nach versorgenden Dienstleistungen. Also das heißt, wie werden wir mit Holz versorgt, mit Rohstoffen aus dem Wald? Kann man ja, ne? Kann man auch in Zukunft sich zumindest überlegen. Wie viel Holz brauchen wir? Was kann der Wald liefern? Also die versorgenden Dienstleistungen. Dann sollten wir uns anschauen, die regulierenden Ökosystemdienstleistungen. Das heißt Kühlung, Grundwasser, Biodiversität, ne? Stabilisierung von Ökosystemen, diese ganzen Dinge. Das kann Teil der und sollte Teil der Waldwirtschaft sein. Und natürlich auch die kulturellen Sachen. Also Stichwort Erholung. Na, wie bewirtschaftet man einen Wald im Sinne von Erholung? Der müsste ja ganz anders bewirtschaftet werden. Wir schauen uns mal die drei Sachen an. Und die müsste man dann demokratisch diskutieren. Und dann gucken wir uns gleich an, wie man das praktisch umsetzt. Wir schauen uns mal die versorgenden Dienstleistungen an. Ja, eigentlich kann man die fast mit den regulierenden zusammenfassen. Denn ein Ökosystem, was sich gut reguliert und diese entsprechenden Dienstleistungen wie Wasser liefert, die liefern auch das meiste Holz. Wie sollte man einen Wald dahingehend bewirtschaften? Naja, da hat die Dürre dieses Jahr eine hervorragende Nachdenkhilfe geliefert, weil Wälder, die intakt sind, ne, die genug Feuchtigkeit haben, die sich kühlen können und all das können heimische Laubwaldökosysteme ausweislich aktueller Studium am allerbesten, besser als jeder Kunstforst, dann ist klar, da wächst auch am meisten Holz. Warum? Weil Bäume in einer Dürre, die noch genug Wasser im Boden haben, weil der Boden einfach so viel Wasser speichern kann, die produzieren einfach länger. Die machen länger Photosynthese. Der Stamm wächst mehr in die Breite. Das heißt, der Jahresring wird breiter und damit haben wir auch mehr Holz. Also wir müssen nur auf die Holzversorgung schauen. Und dann ist klar, je gesünder der Wald, desto besser ist das Wachstum. Das trifft übrigens auch im übertragenen Sinne auf die Wirtschaft zu. Ne? Also die Wirtschaft hat sich das ja von Wald abgeschaut oder von Natur. Je gesünder ein Wald, desto besseres Wachstum haben wir. Besseres Wachstum geht logischerweise dann nur mit standortheimischen Baumarten. Standortheimisch heißt, die müssen hier, genau hier zu Hause sein. Also nur als Beispiel, da unten im Bachtal, da wachsen Erlen. Jetzt kann ich sagen, aber die sind doch hier, genau hier am Standort der Waldakademie heimisch. Ja, aber nicht hier im Oberhang, unterhalb von unserem Forsthaus, sondern unten im Tal, am Bach. An dem Standort sind sie heimisch. Das heißt standortheimisch. Nicht hier oben, sondern da unten. Ne? Das gilt auch übrigens für Erlen, für Eschen. Esche, die braucht auch so leicht fließendes Wasser im Untergrund. Sehr viel Feuchtigkeit ist hier oben fehl am Platz. Also wenn man die hier pflanzen würde, 100 Meter, 200 Meter oberhalb, wäre sie hier nicht standortheimisch. Also man sollte mit standortheimischen Baumarten wirtschaften, dann ist klar, die wachsen da besonders gut. Ja, also das wäre erstmal das Erste. Wir versuchen, mit dem heimischen Ökosystem zu arbeiten, was genau an dieser Stelle zu Hause ist. Weil das hat sich im Laufe der Jahrzehntausende herauskristallisiert, dass das es am besten kann. So, also das heißt, logischerweise auch praktisch nicht pflanzen. Fangen wir mal ganz vorne an. Ich muss ja gucken, dass ich die... wir fangen mal ganz vorne an. Also die versorgenden und die regulierenden Ökosystemleistungen können natürliche Wälder oder fast natürliche Wälder am allerbesten. So, da müssen wir schauen, wie bekommen wir die dort, wo wir sie nicht haben. Hier an der Stelle haben wir es ja schon. Ne, aber dort, wo wir sie nicht haben, wie bekommen wir sie da zurück? Naja, am allerbesten durch Naturverjüngung. Das heißt, es wird nicht gepflanzt. Die Bäume entwickeln ein ungestörtes Wurzelsystem, was vor allem tief kommt. Gepflanzte Bäume haben in der Regel einen Wurzelschnitt in der Baumschule hinter sich und wurzeln dann eben nur noch flach. Und wir wollen ja, dass Bäume trockenheitsresilienter werden, Ökosysteme trockenheitsresilienter. Und dazu müssen sie ein natürliches Wurzelwachstum haben, was viel, viel tiefer kommt als gepflanzte Bäume und damit auch in trockenen Sommern, wenn die Oberfläche eben besonders leicht austrocknet, an noch feuchte Bodenschichten in der Tiefe herankommt. Ne? Also natürliches Baumwachstum vor Pflanzung. Pflanzung kann man dort machen, zum Beispiel in den trockenen Kiefernplantagen Brandenburgs, wo die Zeit wegläuft. Also diese trockenen Kiefernplantagen, das sind ja auch die waldbrandgefährdetsten Plantagen. Wenn man die Waldbrandgefahr damit runterbringen will, dann kann man da auch schon mal Laubbäume reinpflanzen, wohl wissend, dass die nie ihr vernünftiges Wurzelsystem bilden. Aber immerhin haben wir dann schon mal so ein bisschen Kühlung, ein bisschen weniger brennbares Material. Laubbäume brennen ja so gut wie nicht, sodass man die Gefahr schon mal reduzieren kann und dann vielleicht irgendwann mal von der Kiefer auch wegkommt und diese Bäume, wenn sie größer sind, durch Samenwurf dann eben Nachkommen erzeugen, die dann wieder ein ungestörtes Wurzelsystem haben. Also wir setzen auf das natürliche standortheimische Ökosystem. Jetzt könnten Kritiker sagen, ja, Moment mal, aber der Klimawandel macht es ja trocken heißer. Die machen das ja hier gar nicht mehr. Doch, dazu gibt es ja Studien, die sagen, unsere standortheimischen Ökosysteme können es noch am besten. Wir haben noch nichts Besseres gefunden. Na, wenn man jetzt sagt, okay, aber dann pflanzen wir doch dazwischen schon mal wärmeliebende Baumarten. Können wir das nicht auch am Amazonas machen? Trockenheitsresistente Bäume in den Amazonas-Regenwald pflanzen für den Fall, dass wir den zum Absterben bringen als Menschheit? Dann, also das heißt, wir stören ihn jetzt schon massiv und nur um den vermeintlich breiter aufzustellen, ohne zu wissen, ob das überhaupt klappt. Ich würde das nicht tun. Ne? Denn das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt der Waldwirtschaft, den kann man gar nicht oft genug betonen. Wir müssen Unwissenheit einpreisen. Wir haben dieses Ökosystem erst ansatzweise verstanden. Also wie das genau funktioniert, mit diesen Tausenden, Zehntausenden, Millionen von Bakterienarten, mit den Tausenden Pilzarten, Tausenden Insektenarten. Wir wissen gar nicht, wie das ganze Zusammenspiel funktioniert. Und wenn wir sehen, dass solche schönen alten Laubwälder wie dieser hier das eben noch ganz besonders gut schaffen, dann sollten wir das als gegeben annehmen und müssen unser Nichtwissen einpreisen und sagen, okay, wir wissen nicht genau, wie es funktioniert, deswegen können wir es auch nicht nachbilden, aber dann sollten wir sowas erstmal lassen. Ne? Und dort, wo es nicht mehr ist, zurückkehren lassen. So, und das kann im Ausnahmefall auch mal durch eine Initialpflanzung kommen, zum Beispiel auf Gras. Ihr wisst ja, Gras, Land, wir müssen einen ganzen Teil unserer Wiesen und Weiden wieder zu Wald werden lassen, wenn das hier noch was werden soll mit der Klimavorsorge. Und das heißt, dort muss man Grasnarbe in schmalen Streifen abschälen, damit die Mäuse eben nicht alles abfressen. Und da kann man auch schon mal pflanzen, um ein Waldklima zu bekommen. Dazu hatte ich ja schon mal eine eigene Folge gemacht. Und wenn das Waldklima wieder da ist, dann kommen die Prozesse in Gang. Das sieht man auf diesen ersten, vor, ich weiß gar nicht, wie lange war das jetzt her? Ich muss gerade überlegen. Na, ist ja wurscht, könnt ihr in der Folge nachgucken. Auf jeden Fall nicht allzu lang, 12 Jahre, glaube ich. Da kommt das schon in Gang. Nach 12 Jahren in einer gepflanzten Birke-Buche-Kultur, da kommt schon die erste Naturverjüngung, also von selber entstehende Laubbäume. Eichen habe ich da zum Beispiel gefunden. So kann man das initiieren, dass auch aus Wiese wieder Wald wird. Bei Acker müsste das eigentlich ausweislich wissenschaftlicher Untersuchung von ganz alleine ganz wunderbar funktionieren. Also so kommt der natürliche Wald wieder in Gang. Und wir wollen ja dieses natürliche Ökosystem wieder arbeiten lassen. Irgendwann, ne, das Ganze hat ja einen Zweck. Also wir haben nochmal, ich rekapituliere nochmal, ganz am Anfang steht ein gesellschaftlicher Diskurs. Oh, welche kleine Fliege hier, die es bei mir am Hals verirren wollte. Irgendwann kommt ein gesellschaftlicher, am Anfang steht ein gesellschaftlicher Diskurs. Und dann überlegen wir erstmal, was wollen wir überhaupt vom Wald? Ne? Also wollen wir möglichst viel Holz, wollen wir möglichst viel kulturelle, also Erholungsdienstleistungen, wollen wir viele regulierende Dienstleistungen, also Wasser und ähnliche Dinge, Wasser und Kühlung, das muss erstmal alles auf den Tisch. Ich glaube, aktuell ist es angesichts dieser Hitze- und Dürrewellen, es waren ja, ich weiß gar nicht, wie viel es waren, waren es 5, 4, ist auch wurscht, auf jeden Fall hat das zu Rekordtiefständen an den Flüssen geführt, riesigen wirtschaftlichen Problemen mittlerweile, gesundheitlichen Problemen mit unzähligen Toten in Deutschland, wo man wirklich sagen muss, Leute, gibt es vielleicht etwas Wichtigeres als Holz? Mhm. Ja, das gibt es. Also erstmal Konsens, was wollen wir überhaupt vom Wald? Dann schauen wir, wie setzen wir das um? Und egal, auf was wir schielen, ob das Holz ist, ob das Grundwasser ist, ob das kulturelle, also Erholungsleistungen zum Beispiel sind, natürliche Waldökosysteme decken das alles am besten ab. Ne? Einfach, weil sie resilienter sind. Nochmal, dazu gibt es entsprechende Studien, die das sehr schön belegen. Und man sieht das im Übrigen auch auf dem Grünfeucht-Kühl-Index des Econix Instituts, wo ihr das auch nachschauen könnt auf dieser Karte. Da sieht man überall, wo Ökosysteme halbwegs intakt sind, also Waldökosysteme. Da klappt es auch mit den Niederschlägen und mit der Temperatur sehr viel besser als auf Flächen, wo das nicht der Fall ist. Also, das ist eine Win-Win-Situation, wenn wir der Natur mehr Raum einräumen. Wie bewirtschaften wir denn so einen Wald dann konkret? Jetzt schauen wir uns das mal an. Also, über das Thema Pflanze und Naturführung hat man schon gesprochen. Irgendwann kommt es ja mal zur Holzernte. Pflege übrigens, eine Jungbestandspflege zwischendrin, wo man Bäume raussägt, völlig überflüssig. Wenn man Bäume raussägt aus jungen Wäldern, dann werden die Bäume starkastig. Also wenn man da Stämme rausziehen möchte später, also man möchte ja wertvolle lange Stämme haben, das geht nur, wenn seitlich Schatten ist oder von oben auch Schatten, denn die unteren Äste, die sind bei älteren Stämmen alle abgestorben, weil sie nicht genug Licht kriegen und dann wirft der Baum die ab. Ne? Ich stehe hier so an so einer Buche, da sieht man dann die alten Astnarben, ne, da saßen mal überall kleine Ästchen dran. Und die sind aber dann abgefallen, weil hier nicht genug Licht hinkommt. Ne? Und im Schatten, da entwickeln sich halt sehr schön dann die Stämme und dann kommt ganz oben eben die Krone. Das geht von ganz alleine. Und wenn ich in einem frühen Stadium hier die Nachbarbäume weggemacht hätte, das machen viele Betriebe noch, dann bleiben diese Seitenäste erhalten. Und Stämme mit Ästen erzielen keine hohen Preise am Markt. Ja, das ist astreine Ware. Und das macht der Wald eben von selber auch ganz vernünftig. Also, man kann initial pflanzen, dort, wo wir noch keinen Wald haben. Auf Kahlschlägen, bei Fichte zum Beispiel, braucht man es nicht tun. Man braucht es auch auf Ackerflächen nicht tun. Kann man machen, muss man aber nicht. Gras in Wald zu verwandeln, ja, da kann eine Pflanzung Sinn machen. Wir hatten schon mal gesprochen, dass die Bäume dann eben nicht so toll werden, aber die Nachfolgebäume, und wir kriegen schon mal ein Waldklima. So würde man starten. Und dann lässt man erstmal die Finger still. Und lässt den Wald sich selber entwickeln. Mit standortheimischen Baumarten. So weit waren wir schon gekommen. Dann geht es um die Frage, irgendwann will man ja Holz ernten. Vorausgesetzt, der gesellschaftliche Konsens sagt nicht, hier ist die Grundwassererzeugung besonders wichtig. Denn jeder Stamm, den ich aus dem Wald hole, ist ein Entzug von Biomasse, die das System ja für ganz andere Zwecke hergestellt hat. Ne? Die Bäume erstmal für sich selber und anschließend auch Blätter, Äste, alles das ist ja Futter für die ganzen Bodenorganismen, die daraus wieder Humus herstellen, der wieder Wasser speichert, das wiederum den Bäumen zugutekommt. Also das alles arbeitet ja miteinander und wenn wir was entziehen, schwächen wir das System. Das ist so wie ein Aderlass und diesen Aderlass sollte man sich sehr gut überlegen. Also angenommen, die Gesellschaft sagt, okay, wir brauchen Holz, dann sollten wir erstmal gucken, wie viel denn. Ein Großteil des eingeschlagenen Holzes wird zu Brennholz gemacht. Gerade in Laubwäldern werden wirklich große, große Anteile. Ich kenne jetzt nicht die genauen Zahlen. Ich meine, es ist über die Hälfte, vielleicht sogar zwei Drittel, wird zu Brennholz verarbeitet. Und man sollte kein Holz mehr verbrennen. Darüber sind wir, zumindest in einem Podcast hier, denke ich, uns einigermaßen einig. Holz ist der dreckigste Brennstoff, ist ganz klimaschädlich, also emittiert sehr viel CO2 pro Wärmeeinheit. Das kann man sagen, aber das wächst doch wieder nach im Wald. Ja, aber das dauert Jahrhunderte und die Zeit haben wir ja gar nicht. Und davon abgesehen reichert ein Wald Kohlenstoff an. Ein Wald ist ja kein Kreislauf und wenn ich etwas entnehme, dann unterbinde ich die Anreicherung. Also lange Rede, kurzer Sinn. Holz ist klimaschädlich in der Verbrennung. Wir sollten das auf längere Sicht stoppen. Also Pelletheizung durch Wärmepumpe ersetzen. Ihr kennt das ja. So, damit hätten wir den Wald schon mal kräftigst entlastet vom Holzeinschlag. Und dann überlegt man sich eben, was brauchen wir denn sonst noch? Bauholz, Papier brauchen wir auch, ne? Solche Geschichten. Und dann schauen wir mal, wie hoch ist denn der Bedarf tatsächlich. Der Bedarf, auch beim Bauen, muss man ganz ehrlich sagen, ist natürlich auch hoch, ne? Also Quadratmeterzahl pro Kopf hat sich ja in den letzten Jahrzehnten massiv erhöht. Auch darüber kann man mal sprechen, wie viel muss es denn sein pro Kopf. Ne? Der Platzbedarf, der gefühlte, der wächst ständig, aber die Rohstoffe eben nicht. Aber es ist auch egal, Bauholz hat einen relativ kleinen Anteil am Holzeinschlag. Ich meine so grob 15% oder so. Davon abgesehen kann man sogar mit Buchen bauen. Das wird dann verleimt und die Tragfähigkeit ist sogar höher als bei Nadelbäumen. Also wenn alle Leute sagen, aber wo soll man denn bauen, wenn wir so viele Laubbäume nachher haben? Na dann eben mit Laubbäumen. Übrigens hat man früher auch sehr viel mit Eiche gebaut. Warum macht man es nicht mehr? Weil es teuer ist. Also es ist einfach seltener geworden und was selten ist, ist halt teuer. Und natürlich kann man auch mit Laubbäumen bauen. Das nur mal nebenbei. Also wir können weg von diesen Nadelholzplantagen, weil wir sie doch so dringend brauchen. Nein, brauchen wir nicht. Gut, wenn wir uns festlegen, wir wollen Holz ernten, dann müssen wir erstmal schauen, wie viel denn. Und dazu brauchen wir ein Maß. Das Maß für Gesamtdeutschland zum Beispiel, das liefert die Bundeswaldinventur. Das ist das Nachhaltskontrollinstrument des Bundeslandwirtschaftsministeriums. Also das soll dazu dienen, zu schauen, wird zu viel oder kann noch mehr genutzt werden. Wird zu viel genutzt und dann muss man halt die Bremse ziehen. Die aktuelle Inventur hat ergeben, Kohlenstoffbilanz, es wird zu viel genutzt. Es wird mehr genutzt in den letzten Jahren als nachwächst. Aha. Und das ist nicht der Borkenkäfer, zumindest nicht nur, sondern ungefähr die Hälfte ist Frischholzeinschlag gewesen, auch in diesen Käferjahren. Und sagen, okay, nehmen wir mal an, selbst wenn man sagt, ich plädiere dafür auf Flächen, die vom Borkenkäfer befallen wurden oder wo Fichte vertrocknet ist. Auf den allermeisten Flächen ist ja Fichte vertrocknet, da waren es ja gar nicht die Borkenkäfer. Aber da, wo Fichte vertrocknet ist, wo man sagt, okay, in Gottes Namen, nutzt zumindest einen Teil dieser Hölzer, kann man ja machen. Aber wenn man noch mehr on top einschlägt an lebenden, gesunden Bäumen, das wäre nicht nötig gewesen in diesen Trockenjahren. Hat man aber gemacht, Folge, amtlich festgestellt, in Deutschland wird mehr Holz eingeschlagen als nachwächst. Also selbst die simple Mengennachhaltigkeit, das ist ja keine ökologische Nachhaltigkeit, ökologisch dürfte man nicht so viel einschlagen wie nachwächst als Obergrenze, weil ja ein Teil des Holzes für die Tiere und Pilze und Bakterien im Wald bleiben muss, auch des Totenholzes. Aber wenn man alles einschlägt, was nachwächst, dann wäre man immer noch nachhaltig im Sinne der gesetzlichen Definition, aber man hat sogar darüber hinaus Holz eingeschlagen. Das ist natürlich nicht in Ordnung. So, und wie kann man sowas kontrollieren? Die Kontrolle. Wir müssen erstmal über Kontrollinstrumente sprechen, bevor wir tiefer in die Waldbewirtschaftung einsteigen, weil es macht keinen Sinn, wenn wir gesellschaftlich Regeln festlegen und die kontrolliert keiner oder nicht vernünftig. Übrigens, ich habe nicht gehört, dass das irgendwelche Konsequenzen hätte für die Forstbetriebe, dass sie zu viel Holz eingeschlagen haben. Das ist ja ein massiver Verstoß und das wird einfach nicht weiter kommentiert. Auch interessant, ne? Und einen ganzen Anteil haben natürlich auch staatliche Akteure, staatliche Forstämter. Ne? Die hängen ja da schön tief mit drin, weil sie ja auch Holzverkäufer sind. Aber gut, wir schauen uns das mal an. Also wenn wir Waldwirtschaft neu definieren wollen, dann müssen wir, ich komme gleich wieder auf den Holzeinschlag zurück, keine Sorge, dann müssen wir erstmal schauen, wie kontrollieren wir das überhaupt. Und dazu also die Bundeswaldinventur, die macht das alle 10 Jahre. Er sagt, na, das ist aber ein bisschen großer Zeitraum angesichts sich immer schneller verändernder klimatischer Bedingungen, dramatischer Jahre zwischendrin, muss man das doch schneller anpassen. Es wird zu Fuß gemacht vielfach. Wirklich, da stapfen die durch den Wald und gucken sich dann die Kronen an. Auch diese jährlichen Waldzustandsberichte visuell. Ne? Man sagt, Leute, wir haben Satelliten. Macht das mit Satelliten. Das kann man sehr schön über Fernerkundung machen. Da kann man so ganz grob auch die Biomasse abschätzen. Man kann den Gesundheitszustand des Waldes sehen. Ne? Man kann die Grünheit der Landschaft feststellen. Also wie arbeiten die? Findet hier noch Photosynthese statt? Wenn keine Photosynthese oder wenig stattfindet, wird sehr viel Infrarotlicht abgestrahlt. Das kann der Satellit feststellen und sieht, ah, die arbeiten nicht mehr richtig, die sind vielleicht krank. Dann steigt in solchen Wäldern auch die Temperatur. Könnte man sagen, das ist Waldfieber. Solche Wälder werden auch trockener. All das kann man messen. Und das würde ich als Kontrollinstrument nehmen für, sagen wir mal, im September. Da steht dann fest, da ist die Saison rum. Wie geht es denn unserem Wald? Und dann kommt ja die Haupteinschlagsaison, so ab Oktober. Aber man müsste im September dann aufgrund der aktuellen Daten sagen, so, liebe Leute, zum Beispiel in diesem Jahr, wir hatten Rekorddürren, mehrfach hintereinander ganz schlimme Hitzewellen. Der Wald braucht jetzt Erholung. Zumindest der Laubwald. Warum der Nadelwald nicht unbedingt, da kommen wir gleich drauf. Der Laubwald braucht jetzt Erholung, also muss der Holzeinschlag gestoppt werden. Ende. Der braucht jetzt Biomasse. Je mehr Biomasse er hat, desto stärker kann er sich ja kühlen, desto mehr Feuchtigkeit kann er halten. All das braucht der Wald jetzt ganz, ganz dringend, um sich für nächstes Jahr zu erholen. Da kann es nicht sein, dass wir jetzt im Herbst und Winter anfangen, in solchen schönen Wäldern ordentlich Bäume rauszuholen. Also wenn man Todkranken, das hat man im Mittelalter gemacht, Todkranken Leuten nochmal Blut abzapfen, ja, etliche sind wahrscheinlich deswegen dann endgültig verschieden. Das sollten wir nicht tun. Also wir sollten dann auf die Bremse treten. Ja, Moment mal, aber wir haben doch eine Holzindustrie, könnte man sagen. Die schreit doch dann, wir haben ja nichts zu verarbeiten. Und dann muss man sagen, Leute, aber wenn wir nichts zu trinken haben, kein Wasser und die Grundwasserstände fallen, dann sollten wir vielleicht, ihr erinnert euch, ganz am Anfang muss ja der gesellschaftliche Konsens stehen, dann müssen wir Prioritäten setzen. Wir können nicht sagen, aber wir brauchen Holz und hacken uns unsere Grundwasserkapazitäten kaputt. Die fallen ja, wie gesagt, die Grundwasserstände und das hat ja Ursachen. Und eine Hauptursache ist tatsächlich unsere Landnutzung, sowohl im Wald als auch in der landwirtschaftlichen Fläche. Böden trocknen aus. Solche Landflächen erzeugen keine Regenwolken oder viel weniger Regenwolken, es regnet viel weniger und so weiter und so fort. Diese ganzen Kreisläufe, die schon Alexander von Humboldt sehr schön aufgeschrieben hat, mit genau diesem Szenario, die können wir nicht immer weitertreiben. Ne? Also deswegen nochmal, wir schauen, das wäre mein Vorschlag, am Ende der Saison, so im September, es geht ja schnell, das kann man ja innerhalb von einem Tag ausrechnen. Ne? Heutzutage, Daten sind da, Programme sind da. Zack, zack, zack. Und dann kriegt die Industrie mitgeteilt, wie viel können wir denn liefern. Es ist ein regenreiches Jahr, sind die Wälder gut intakt, ausweislich der Satellitendaten. Da kann man sagen, okay, das kann man übrigens für jeden Waldbestand, kann man die Daten ermitteln, für jeden Waldbestand. Und so sollte man das auch tun. Im Prinzip kann man es sogar tagesaktuell feststellen. Und man kann ja auch mal Versuche machen. Man kann ja schauen, da sind wir drin gewesen. Der ist im nächsten Sommer schlecht dran. Da war dieser Sommer übrigens ganz hervorragend dafür geeignet, bei aller Negativität. Das ist ja ein Stress, ein extremer Stress und gleichzeitig eben auch ein Stresstest für verschiedene Waldbewirtschaftungsmodelle. Und die könnte man dann eben mal schön nebeneinander setzen. Und das sehen wir ja auch schon, ne? In entsprechenden Studien der Dürrejahre 18, 19, 20, dass solche Wälder eben als grüne Inseln bezeichnet werden und der Rest heizt sich eben auf. Okay, also danach würde man den Holzeinschlag festsetzen. Dann könnte die Industrie mitgeteilt bekommen, okay, ihr könnt so und so viel, zum Beispiel Buchenholz oder Eichenholz oder so bekommen. Zu den Nadelbäumen komme ich ja gleich extra. Und ja, dann haben die eine aussetzende Rohstoffversorgung. Das heißt, es ist mal mehr und es ist mal weniger. Darauf kann Industrie sich einstellen. Natürlich würde sie jetzt etwas anderes sagen, aber es geht. Ein schönes Beispiel dafür, ich gehe mal gerade ein paar Schritte weiter hier, ist die Zuckerrübenindustrie. Die macht das ja schon. Die machen hier bei uns Richtung Köln, Euskirchener Bereich, da werden viel Zuckerrüben angebaut. Da sieht man das immer. Da werden dann im Herbst die Rüben ausgemacht, liegen einen riesigen Haufen rum. Die Fabriken laufen um Zucker draus zu machen. Und wenn es verarbeitet ist, dann ist wieder Feierabend, dann werden die Fabriken zugemacht. Bis zur nächsten Saison. Das sind aussetzende Industriebetriebe. Ja, und sowas könnte es theoretisch auch bei Wald geben. Muss es gar nicht unbedingt. Holz wird ja nicht frisch verarbeitet. Es wird gelagert, getrocknet, gesägt. Und man kann das auch bevorraten und das so ausgleichen. Auch das wäre eine Möglichkeit für die Industrie. Insgesamt wäre meine Vermutung, dass man sich auf deutlich weniger Holzaufkommen einstellen muss, weil eben, wenn wir Menschen so an der Klimaschraube drehen, es mehr Dürren geben wird und die Wälder mehr Biomasse brauchen, um sich selber zu versorgen. Im Übrigen ist es ja auch ein politisches Ziel in der EU, dass Wälder große Mengen an Kohlenstoff binden. Und das wird gegengerechnet für Industrien, die es aktuell noch nicht gut ausgleichen können, wie zum Beispiel die Zementindustrie. Und das tun die Wälder aber gar nicht mehr in dem Umfang. Ja, weil man sagt, ja, wegen den Dürren, wegen dem Klimawandel. Naja, also das stimmt schon, ne, wenn es in großen Dürren, wie wir es jetzt in diesem Sommer haben, da produzieren die Bäume natürlich weniger Holz, wobei das meiste produzieren sie ja im Frühjahr und das haben sie schon getan in diesem Jahr. In diesen großen Dürren passiert dann nicht allzu viel. Und dazu kommt, dass die Forstwirtschaft halt massive Holzeinschläge macht und den Kohlenstoff aus dem Wald räumt. Insofern sind Wälder mittlerweile sogar eben zur CO2-Quelle geworden. Aber nicht nur wegen dem Klimawandel, sondern vor allem wegen dem Holzeinschlag. Und den muss man halt stoppen. Ne? Zumindest dann, wenn man sagt, wir müssen das ausgleichen, zum Beispiel für die Zementindustrie, diese CO2-Emissionen. Die soll Wald einspeichern und dann muss Wald das erstmal können und dürfen. Und unser Wald kann das auch noch. Also solange wir grüne Bäume haben, wird hier Kohlenstoff gebunden. Und das haben wir ja. Also aus den Gründen müssen wir auf die Bremse treten und müssen schauen, was will Gesellschaft, was haben wir vereinbart. Und die Vereinbarung kann nicht heißen, wir müssen auf Teufel komm raus die Holzindustrie unterstützen. Kann man machen, nochmal nichts gegen die Holzindustrie. Holz ist ein super schöner Werkstoff. Ich finde das ganz toll als Parkett, als Möbel, ganz wunderbar. Das ist gar nicht der Punkt. Aber die Forderung, eine gleichbleibende Holzmenge zu bekommen, wenn wir uns gesellschaftlich darauf einigen, dass Wasser zum Beispiel wichtiger ist, kann die nicht mehr im Vordergrund stehen. Also am Saisonende, sagen wir September, spätestens Oktober, müssen die Betriebe mitgeteilt bekommen, in eurem Bereich kann maximal das und das genutzt werden. Und die Bereiche, man kann das. Das ist heutzutage mit Computerprogrammen ja überhaupt kein Problem. Man kann auch für die einzelnen Bestände sagen, hier gibt's was, hier gibt's nichts. Da werden natürlich viele Waldbesitzer sagen, das haben wir jahrhundertelang alles selber aufgebaut und wir sind doch so gut und die tollen Wälder gibt's nur wegen uns. Da muss man sagen, Leute, es gibt da draußen wenig tolle Wälder, die meisten sehen ziemlich schlecht aus. Das ist 100 Jahre lang schlecht reguliert. Ne? Und das wollt ihr natürlich beibehalten, liebe Forstlobby, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber wenn man sagt, ja, aber die gibt es doch nur wegen uns, diese tollen Wälder. Nein, es gibt solche, wie zum Beispiel dieses schöne alte Buchenreservat. Das gibt es trotz Forstwirtschaft. Also mein Vorgänger, nun mal gerade der kleine Einschub, der hat sowas alles abpacken lassen und durch Fichte ersetzt. Aha, ja, das zeigen die Unterlagen. Das sind quasi die Reste. Und da kann man nicht sagen, unsere Vorgänger haben das alles aufgebaut. Nein, das haben die nicht mehr fertig gekriegt, kaputt zu machen, bevor sie in Rente gegangen sind. Sorry dafür. Wir können das hier sehr schön dokumentieren bei uns. Also alle alten Eichen raus, gab es große Wertholzlagerplätze, wo das dann für teuer Geld verkauft wurde und hinterher mit billiger Fichte, Fichte ist halt auch eine Billigkultur, mit billiger Fichte wieder aufgeforstet, obwohl die Gemeinde damals gesagt hat, wir wollen das gar nicht, bitte macht das nicht. Aber so genau wusste man ja nicht, ist ja bis heute so, dass viele Kommunen ihrem Forstpersonal so vertrauen, dass sie nicht auf externe warnende Stimmen hören und sagen, ja, aber das sind doch Fachleute, die wissen das schon. So war das hier auch. Und da hat munter immer weiter diese schönen alten Buchenwälder abgeholzt. Wir haben hier zum Glück noch welche. Ich habe ja, welche in der letzten Folge erzählt, als ich das Revier übernommen hatte, mittlerweile macht das ja ein Kollege, der macht es übrigens sehr gut. Aber als ich das Revier übernommen habe, das war 1991, habe ich einen ersten und einzigen Holzeinschlag in alter Buche gemacht. Und das hat mir so wehgetan, emotional, dass ich gesagt habe, das mache ich nicht mehr. So, also dieser Wald hier, was habe ich gesagt, 1991, ist jetzt seit 35 Jahren nicht mehr angetastet worden. Und das sieht man dem an, zum Glück. In der Zeit konnte er ordentlich Biomasse bilden. Und es sind auch einige Bäume schon abgestorben, was gut ist für totholzbewohnende Insekten, ne, für den Einzelbaum natürlich nicht. Aber auch wenn in so einem trockenen Sommer hier in so einem Wald mal ein Baum abstirbt, das ist kein Drama. Und unten drunter warten ja schon massig junge Bäume, teilweise schon über 100 Jahre alt, die ihre Chance haben wollen. Also es ist ein stabiles, resilientes System. Und das ist auch der Grund, warum ich hier die Podcast-Folgen so gerne drin mache. Und ein Lernort. Und auch das braucht Forstwirtschaft, Referenzflächen. Wird immer viel darüber geredet. Referenzflächen können nur möglichst alte, standortheimische Wälder sein, in denen der Mensch so wenig wie möglich manipuliert hat. Und die letzte große Manipulation, also dass hier vielleicht ein Kahlschlag stattgefunden hat, das weiß ich aber gar nicht so genau, das ist, würde ich mal sagen, mindestens schon 200 Jahre her. Also das konnte sich sehr, sehr gut erholen, dieses Ökosystem, und eignet sich deswegen hervorragend als Referenz. Also nochmal, Holzeinschlag muss sich nach dem Gesundheitszustand des Waldes richten und nicht nach dem, was Menschen sagen, ich will aber das haben. Der Wald muss das leisten können. So, das kann man am besten ganz neutral über Fernerkundungsdaten feststellen, die wir ja haben, fast baumgenau. Teilweise bei großen Bäumen sogar baumgenau. So, also Gesundheitszustand würde sagen, okay, ihr könnt ein bisschen Holz rausnehmen. Dann schauen wir auf den Boden. Auch da brauchen wir endlich mal vernünftige Aufnahmen. Die Bodenschäden durch Forstwirtschaft werden in der Bodenzustandserhebung in der offiziellen gar nicht berücksichtigt. Oder Leute, aber die machen die größten Schäden. Das ist einer der größten Faktoren überhaupt, ist die Befahrung mit schwerem Gerät. Das, liebe Leute, sollten wir einstellen, ja. Und jetzt höre ich schon ganz viele, die sagen, ja, aber wir können doch, also aus der Forstlobby, macht das doch mit Pferden, so viele Pferde gibt es ja gar nicht. Also A, ja, man kann es mit Pferden machen, übrigens auch sehr tierverträglich. Und es gibt deswegen so wenig Leute, die es machen, weil es so wenig Nachfrage gibt. Und dann schauen wir mal, wie sich das einpendelt. Aber erstmal muss man eine Nachfrage anregen. Das ist übrigens eine sehr schöne Arbeit. Ne? Also wenn man das mal gesehen hat, ist wirklich toll. Diese Pferde machen den Boden nicht kaputt, obwohl sie sehr schwer sind. Aber es ist eine punktuelle Verdichtung ohne Vibration. Und wir haben aus der Vergangenheit, wir gehen mal 10.000 Jahre zurück, als es hier noch, oder 20.000 von mir aus, als es noch Waldelefanten gab, Wollnashörner, die sind ja auch überall drüber gelatscht. Und eine Bodenverdichtung durch Tierbetretung ist hier nicht nachweisbar. Also ich gehe mal davon aus, und ich kenne keine Studie, die nachweist, dass Pferdebetretung irgendwelche dauerhaften Bodenschäden verursacht, außer ein Pferd steht jahrelang auf derselben Stelle, so vor dem Stall oder so. Da gibt es natürlich schon mal Bodenverdichtung. Aber hier im Wald, durch große Huftiere wie zum Beispiel Hirsche, die haben ja auch einen riesen Druck pro Quadratzentimeter, kann man nicht nachweisen. Bei Schwermaschinen schon. Und da, wo die Pferde nicht zurechtkommen, kann man auch mit einem Seil Stämme rausziehen, vorausgesetzt. Es geschieht schonend, also man nimmt Rücksicht auf die kleinen Bäumchen, die drunter stehen. Da muss man mal eine Seilumlenkrolle an einen Stamm mit einem schönen breiten Band festmachen, dass man den Stamm auch mal drumherum ziehen kann, ohne dass man reinfährt. Der Schlepper muss dann oben am Weg stehen bleiben. Also es gibt massenhaft Methoden, wie man bodenschonend den Wald bewirtschaften kann. Übrigens zählt dazu nicht das sogenannte eiserne Pferd. Das ist eine tonnenschwere Maschine. Ich meine, wiegt über eine Tonne. Wie so ein Handkarren auf Raupenbändern. Man sagt, ja, aber der hat doch gar nicht so einen hohen Bodendruck pro Quadratzentimeter. Ey, das Ding ist sauschwer und es vibriert. Die Vibration der Maschinen, ne? Das ist wie so eine Rüttelwalze. Die macht, dass der Boden sich verdichtet, dass die Luftkanäle abreißen, dass das Bodenleben erstickt, dass die Wurzeln ersticken, dass kaum noch Wasser gespeichert wird. Also das sind massive Schäden und die sollten wir jetzt unterbinden. Das sollte verboten werden. Also da, wo wir Waldwege haben, da können Maschinen fahren. Die Waldwege sind eh verdichtete Zonen. Aber da, wo Waldboden noch halbwegs unberührt ist, sollte eine Befahrung wirklich strengstens unter Strafe gestellt werden. Das ist das, wovon unser Leben abhängt. Nochmal, Thema Wasser, Thema Kühlung. Ne? Das kann man dann nicht mehr Leuten überlassen, die sagen, aber ich will ein paar Euro sparen bei der Holzernte. Also Holzernte muss schonend erfolgen. Ne? Und selektiv. Kahlschlagsverbot hatte übrigens das Bundeswaldgesetz in der allerersten Version vorgesehen. Also es war ja ein Entwurf, der ja nie zur Umsetzung gekommen ist. Da wurde mal überlegt, ob man Kahlschläge nicht unter Strafe stellt. Bin ich sofort dafür. Selbst eine tote Fichtenplantage kahl zu schlagen, erhöht die Temperatur für euch und für mich. Da drehen Leute das Thermostat hoch, einfach weil sie Bock haben, das abzuräumen. oder noch mehr Geld in der Kasse haben wollen. Oder. Ah, übrigens Geld in der Kasse. Ich würde die Subventionen streichen in der Forstwirtschaft. Weg damit. Warum? Dieser ganze Anbau, Implantagen, der lohnt sich nur, weil ihr und ich das bezahlen von Steuergeldern. Also wenn man die Natur selber machen lässt, kommt in fast überall Wald von selber, zumindest in Mitteleuropa und Westeuropa. Und wenn aber jemand sagt, ich will aber nicht, was die Natur da hat, ich will lieber was anderes, ich will zum Beispiel Douglasien, dann muss ich sagen, selbst wenn es erlaubt wäre, zock doch bitte mit deinem eigenen Geld. Wenn du meinst, die kommen durch und du meinst, du musst Douglasienholz erzeugen, dann machst du bitte nicht mit Steuergeldern. Na ja, dann pflanzt man noch ein paar Buchen und Eichen dazu, dann ist das Ganze ökologisch sozusagen und später werden die teilweise auch wieder rausgehackt. Haben wir alles schon erlebt in vergangenen Jahrzehnten, wo solche Sachen auch schon mit verloren gelaufen sind. Ich würde Plantagen nicht mehr fördern. Ende. Und dann nimmt man das, was die Natur bringt und wenn man einen Kahlschlag macht, einen Kahlschlag selbst in abgestorbener Fichte, wenn man die abhackt, dann ist es ein Kahlschlag, wenn man die stehen lässt, nicht. Selbst in abgestorbener Fichte muss man es nicht tun. Wenn die später umstürzt, dann bildet sich eine Art natürlicher Zaun, da laufen die Rehe nicht durch, fressen die nachwachsenden Bäume nicht ab. Funktioniert ganz hervorragend, habe ich mir schon sehr, sehr oft angeschaut. Also ich würde Kahlschläge unter Strafe stellen, ich würde Kulturen, also den Anbau von Bäumen nicht mehr fördern, außer man möchte das als Kühlung machen. Aber selbst das, nee, das würden wir auch anders machen. Ich würde fördern Kühlung. Man zahlt also Kühlungsprämien. Wie geht das mit den Kühlungsprämien? Man beobachtet eben per Satellit, wie stark kühlt die deine Parzelle im Vergleich zu den Nachbarparzellen über den Sommer hinweg. Die Daten gibt es, haben wir auch schon angeschaut. Und für jedes Grad, dass die eigene Parzelle kühler ist als die Umgebung, bekommt man, ich sag mal, 50 Euro. Und die kann also locker 10 im Extremfall sogar 20 Grad stärker runterkühlen, wenn man so einen schönen alten Wald, diesen schönen 200-jährigen Buchenwald hat. Da bekommt man ordentlich Geld und wenn ich anfange, Holz einzuschlagen, wird der Wald ja wärmer, bekomme ich weniger Kühlungsprämie. Also so könnte man das entgelten und so könnte man auch entgelten, wenn jemand sagt, ich forste meine Wiese auf, ich forste einen Acker auf oder vielleicht auf dem Acker kommt auch der Wald von selber. Das wird langsam kühler und das dauert so, wie gesagt, 10 Jahre. Dann hat man schon signifikante Kühlungseffekte. Dahin würde ich die Subventionen leiten. Und ich würde für Leute, die auf Kühlungsprämie zielen, auf dem Acker zum Beispiel, da kann man ja Übergangssubventionen machen. Für die ersten 10 Jahre, bis das anfängt zu kühlen, da könnte man das machen. Aber dass man Forstwirtschaft generell belohnt, indem man Kahlschläge, die wieder aufgeforstet werden müssen per Gesetz, auch noch bezahlt, komplett aus Steuergeldern, das würde ich sofort abschaffen. Sofort abschaffen. Gut, also das wäre so der gesetzliche Rahmen. Kahlschlagsverbot. Ich würde auch das Verbot des Anbaus nicht heimischer Nadelbäume mit reinnehmen, weil das erzeugt ja die Waldbrandgefahr. Das ist der Haupttreiber der Waldbrände in Deutschland, aber auch im Mittelmeerraum. Da kommt ja noch Eukalyptus dazu. Würde ich verbieten. Ende. Können wir doch machen. Das ist gesellschaftsschädlich, was da passiert. Also man erhöht die Waldbrandgefahr. Und nochmal, Leute, die heutzutage Douglasie anbauen, die sorgen dafür, dass der Grundwasserspiegel sinkt. Das ist doch nicht in Ordnung. Also ich darf auch kein Öl in den Bach kippen, aber das Grundwasser darf ich auf andere Art und Weise beeinträchtigen? Nein. Also das würde ich auch verbieten. Also ein Gesetz ist dazu da, persönliche Egoismen zu zügeln. Man hat ja, das ist ja schon so fast ein Hasswort, Verbotspartei, Verbotsrepublik. Ja, das ist Staat. Ein Staat hat Gesetze und die Gesetze dienen dazu, Leute, die sich nicht benehmen können, in die Schranken zu weisen. Ganz einfach. Die regelt das persönliche Miteinander, was Leute ohne einen vernünftigen ethischen Kompass offenbar nicht alleine hinbekommen. Dazu sind Gesetze da. Und das kann man natürlich auf dem Wald. Im Wald ist vieles leider nicht geregelt. Man darf jetzt zum Beispiel auch solche, das würde ich auch verbieten, Holzeinschlag in der Brutzeit. Man darf in der Brutzeit Bäume einschlagen. Und wenn da halt ein Specht drin brütet, dann hat er Pech gehabt. Macht das mal in der Stadt. Kriegt ihr eine Strafanzeige. Macht das hier im Wald. Oh, das ist gemäße Forstwirtschaft. Da müsste man nachweisen, dass der Bestand gefährdet ist. Nein, Holzeinschlag so wie früher, nur im Winterhalbjahr, Ende im Gelände. Um die Brutvögel nicht zu stören, auch um die Säugetiere, die ihren Nachwuchs aufziehen, nicht zu stören und so weiter und so fort, würde ich ganz klar auf das Winterhalbjahr verlegen. Also da haben wir schon mal ein paar Sachen. Wir waren bei der Aufforstung, wo besser der Wald sich natürlich verjüngt. Wir waren bei den Standort heimischen Baumarten. Standortgerecht ist übrigens ein ähnlicher Begriff, der verwässert das Ganze so. Standortgerecht heißt einfach nur, wächst da. Das kann auch Mammutbaum sein, der wächst hier auch. Gehört aber nicht hierhin. Kann auch die Douglasie sein, die kann auch standortgerecht sein, wenn die zum Standort passt und da wächst. Das ist natürlich ökologisch eine Katastrophe. Standort heimisch. Also wir waren bei der Aufforstung, Standort heimisch. Keine Jungbestandspflege, also nicht in den jungen Wald drin rumsägen. Wenn es zur Holzernte kommt, erstmal schauen, ist der Wald gesund? Wie geht es dem? Kann man dem das zumuten, einen Teil der Biomasse zu verlieren? Und dann schaut man mal, wofür verwenden wir das Holz? Also erstmal das, was schon draus holt und dann bitte kein Brennholz mehr. Diese Biomasse würden wir im Wald lassen, damit der Wald, die Milben, die Insekten, die Pilze, die Bakterien, damit die alle arbeiten können, Humus erzeugen, den Wald stärken, damit er sich selber auch heilen kann. Da würden wir drauf achten. Und ganz vorne dran natürlich und auch wieder hinten dran der gesellschaftliche Konsens. Sowas funktioniert nur demokratisch. Das heißt, das müssen wir alle miteinander aushandeln. Was wollen wir vom Wald? Was ist uns wichtig? Brauchen wir an der Stelle zum Beispiel überhaupt Holz? Oder muss der Wald erstmal gesunden? Ich nehme nur mal als Beispiel den Darmstädter Stadtwald. Linksrheinisch stirbt er ab. Und die Stadt Darmstadt hat immerhin leider viel zu spät, nachdem Hessen Forster ordentlich drin rumgewirtschaftet hat, der bricht jetzt quasi zusammen. Mal gucken, ob er sich noch regenerieren kann, aber immerhin. Also wenn man sieht, der Wald ist ramponiert, Hände weg. Das immerhin hat Darmstadt richtig gemacht, dass man sagt, das lassen wir jetzt mal in Ruhe. Ganz in Ruhe, der muss sich erstmal erholen. Also dass man diese Prioritäten setzt. Und dann schauen wir mal, ob wir im Wald so viel Infrastruktur brauchen. Brauchen wir wirklich so viele Wege? Wege machen den Wald kaputt. Also wenn man einen Weg in so einen Hang hier reinbaut, dann stört man den Wasserfluss, der Hang abwärts zieht. Das ist wie so ein Damm. Ganz, ganz schlecht. Und natürlich ist es auch eine Bodenverdichtung. Und entlang der Wege, das haben wir jetzt bei den Trockenphasen gesehen, da sterben die Bäume eben bevorzugt ab oder werden erstmal bevorzugt braun. Also auch das sind kleine Hitzelinien, glaubt man überhaupt nicht. Und so ein Weg ist ja verdichtet. Da häufig, wenn es im Hang ist, liegt auch die Hangkante frei, die trocknet aus. Also da finden ganz üble Prozesse statt. Also Waldwege, so wenig wie möglich. Und bitte auch in Zukunft eher zurückbauen. Also wir haben, ich muss mal überlegen, wenn wir die Rückwege mitnehmen, also wo die Maschinen fahren dürfen, die dürfen ja alle 20 Meter fahren. Das heißt, pro Hektar, also 100 mal 100 Meter Fläche, habe ich schon einen halben Kilometer Weg. Auf einer Fläche von 100 mal 100 Meter. Einen halben Kilometer Weg. Und ein Quadratkilometer, der hat 10, das muss ich gerade selber überlegen, der hat 10.000 Hektar, ist ein Quadratkilometer. Und wenn ich sage, jeder Hektar hat 500 Laufmeter Rückelinien, teilweise übrigens sogar noch mehr, die sind teilweise enger als 20 Meter, wir haben es mal ausgemessen. Dann kommen wir, also immer diese Rechenaufgaben, ich habe mich schon wieder selber ertappt. Wir haben 500 Laufmeter pro Hektar, dann haben wir auf einen Quadratkilometer 5 Millionen Laufmeter, richtig? Das heißt, jetzt müssen wir gerade selber gucken, 10.000 Hektar ist ein Quadratkilometer mal 500 sind 5 Millionen, richtig. So, 5 Millionen beziehungsweise 5.000 Kilometer Befahrungslinie pro Quadratkilometer. Also, was kann das sein? Das kann ich ja selber hier entschleudern. Ihr könnt mal, schreibt es mal in die Kommentare, ob ich richtig gerechnet habe. Also, ein Quadratkilometer sind, bin ich jetzt ganz durcheinander. 10, warte mal. Nein, ein Quadratkilometer sind 100 Hektar, ich wollte gerade sagen. Leute, das habt ihr mal live und Farbe erlebt, hier habe ich mich völlig galoppiere, aber ich korrigiere mich. Ein Quadratkilometer sind 100 Hektar. So, das ist doch irre, die Zahl. Ein Quadratkilometer sind 100 Hektar. 100 Hektar haben wir gesagt, 500 Laufmeter. 500 mal 100, ja, da sieht die Zahl schon anders aus. Dann, ja, genau, jetzt kommen wir wieder auf vernünftige Zahlen. Habe ich pro Quadratkilometer 50 Kilometer Befahrungslinien. Meine Güte. Aber ich lege mich auch immer selber rein mit diesen Rechenaufgaben hier im Hang, im Wald und naja. Also nochmal zum Zusammenfassen. Pro Quadratkilometer habe ich 50 Kilometer Befahrungslinien. So, das ist jetzt aber richtig gerechnet. Könnt euch darauf verlassen, Haken dahinter. Das ist viel zu viel. Auf einer Breite von 4 bis 5 Metern sind diese Befahrungslinien bodenzerstörend. Minimum, teilweise geht das sogar bis auf 7, 8 Meter Breite, weil sich das seitlich verdrückt. Also auf riesigen Flächen haben wir Befahrungslinien, das muss aufhören. Da soll eben das Pferd rein und auch Maschinenwege, Lkw-Wege, also die ganz schwer ausgebauten, die müssen wir rückbauen. So viel braucht es nicht. Wir hatten ja noch die kulturellen Dienstleistungen. Ökosystemleistung, also das heißt Erholung, ne, sowas zum Beispiel, Heilung, ne, also da gehören auch so Sachen wie Waldbaden rein, aber auch Wandern. Ne, und da brauchen wir zum Beispiel auch nicht so riesig ausgebaute Wege. Wir brauchen ein paar Wege, solange wir noch diese feuergefährlichen Nadelbaumplantagen in großer Zahl haben. Haben wir leider noch in großer Zahl, da müssen irgendwo auch Einsatzfahrzeuge durchkommen können. Aber solche Wege braucht es nicht überall. Da, wo man sie nicht braucht, das kann man mit der Feuerwehr absprechen, kann man diese Wege rückbauen und stattdessen Pfade anlegen. Na, es gibt ja diese Traumpfade, Stiege, Steige, wie sie alle heißen, die überall aufgebaut werden, die sich viel, viel besser eignen zur Erholung und sich viel besser in die Landschaft einfügen. Und dann sind wir auch wieder dabei, dass Bäume mal alt werden dürfen, dass man mal alte Bäume erlebt. Also diese 200-jährigen Buchen, die sind ja nicht wirklich alt. Alte Bäume sind 500 Jahre alt. So Buchen haben wir ja gar nicht in Deutschland. Gar nicht. Es gibt keinen einzigen Wald, wo Buchen 500 Jahre alt sind. Das ist doch traurig. Also, dass man Bäume älter werden lässt, ausreifen lässt. Dazu brauchen wir mehr Schutzgebiete. Übrigens auch sehr schön. Wenn wir eine gesellschaftliche Debatte haben, Deutschland hat sich ja verpflichtet, international 10% der Fläche unter Schutz zu stellen, der bundesdeutschen Fläche. Das haben übrigens die meisten oder praktisch alle europäischen Staaten getan. Das haben aber auch ganz viele andere international getan, wie China und so weiter. Also da arbeiten sehr viele Staaten dran an 10% echter Schutzfläche. Haben wir natürlich nicht in Deutschland. Wir haben mit Ach und Krach 1%, aber wenn man großflächige Gebiete nimmt, sind es nur 0,6%. Also wir sind weit entfernt von dieser Zahl, die wir bis 2030 erreichen müssen. Und in Schutzgebieten wird ja weiter produziert. Wir haben ja, was haben wir gehabt? Wir haben versorgende Dienstleistungen, wir haben kulturelle Dienstleistungen, wir haben regulierende Dienstleistungen, die wir gerne vom Wald hätten. Es fallen lediglich die Versorgenden in Bezug auf Holz weg. Aber die kulturellen, also Erholung, findet logischerweise in Schutzgebieten statt oder auch Gesundheit. Und die regulierenden, wie zum Beispiel Grundwasser. Grundwasser wird ja in solchen Wäldern viel, viel besser erzeugt als in bewirtschafteten Wäldern. Und das findet alles nach wie vor zum Beispiel in Nationalparks statt. Das wird immer so getan, ja, wird jetzt alles stillgelegt. Nein, da wird auch gewirtschaftet. Also erstmal über Tourismus natürlich gibt es von den Arbeitsplätzen her einen irren Zuwachs, auch in der Umgebung, ne, Ferienwohnungen und so weiter. Aber der Wald selber erwirtschaftet weiterhin Wasser, Kühlung, Gesundheit, Erholung. Das erwirtschaftet er doch alles. Ne, und wenn wir uns, jetzt gehen wir wieder ganz vorne an den Konsens zurück, demokratisch darauf geeinigt haben, was wir alles vom Wald wollen, dann müssen wir doch wenigstens einen Teil der Fläche für diese Leistung reservieren. Vorausgesetzt, wir können uns darauf einigen, dass Wasser sehr wichtig ist. Es geht ja gar nicht darum, den ganzen Wald zu schützen. Es geht darum, die wertvollsten Altwälder zu schützen. So würden wir mal anfangen. Das machen wir übrigens auch mit dem Urwaldprojekt in der Waldakademie. Vielen Dank nochmal an alle, die sich schon daran beteiligt haben. Da könnt ihr quadratmeterweise solche Wälder schützen. Also wenn die Politik langsam ist, wir sind es nicht. Wir schützen die mit eurer Hilfe und haben da schon eine ganze, ganze Menge an Flächen schützen können. Aber es gibt noch viele, viele da draußen, viele, viele schöne Wälder, die wichtig sind im Erhalt. Was wird da geschützt? Es darf keine Forstwirtschaft betrieben werden im Sinne von Holzeinschlag. Ende. Ne? Alles andere darf weiter passieren. Ihr könnt spazieren gehen, es wird weiter Grundwasser gebildet, der Wald kühlt weiter, die Vögel singen weiter. Ne? Also diese regulierenden und kulturellen Ökosystemleistungen werden voll erbracht. Ne? Also es ist Forstwirtschaft, was da betrieben wird, mit Schutz. Ja, ja, das geht. Und die Kommunen, die solche Flächen zur Verfügung stellen oder auch privaten Waldbesitzenden, die profitieren finanziell, indem sie von uns das Geld und natürlich von euch, wenn ihr euch beteiligt, das Geld für den Holzausfall ersetzt kriegen. Also ist für die auch ein gutes Geschäft. Und ihr Wald, Waldbesitzende, die solche Wälder haben, die finden die ja in der Regel auch schön und finden es auch schöner, wenn sie stehen bleiben können. Und wenn das betriebswirtschaftlich auf selber rauskommt, als wenn sie sie abhacken würden, na, das ist für alle eine Win-Win-Situation. Und natürlich ganz besonders für die Vögel, für die Käfer und für alle anderen. Ja, also so würde man Wald bewirtschaften. Also viel, viel vorsichtiger. Also wir fangen, ich fasse es nochmal zusammen. Ich weiß, es war so ein bisschen auch von Hölzchen auf Stöckchen heute. Wir würden erstmal einen gesellschaftlichen Konsens herstellen wollen. Da muss alles auf den Tisch, was wir wissen. Und wir wissen leider nicht genug vom Wald. Aber es muss alles auf den Tisch, was wir wissen. Und alles auf den Tisch, was wir nicht wissen zu dem Ökosystem. Und Stand heute ist klar, natürliche Ökosysteme können die Forderungen, die wir Menschen an den Wald haben, könnte man auch mal darüber nachdenken, ob die überhaupt berechtigt sind. Aber das lassen wir mal an Seite. Die Forderungen, die wir Menschen an den Wald haben, die kommen erstmal alle auf den Tisch. Und dann gucken wir, dann sollten wir vielleicht, ja, wir sollten vielleicht doch auch ein bisschen Ethik, ein bisschen Moral mit einfließen lassen für unsere anderen wildlebenden Mitbewohner dieses Planeten, dass die auch zu ihrem Recht kommen. Wir legen das aber alles auf den Tisch, wir verhandeln das und dann überlegen wir, wie setzen wir das am besten um. Und gleichzeitig, wie kontrollieren wir diese Umsetzung? Ja, stimmt, da habe ich den letzten Schritt vergessen. Ich würde die Forstbehörden in ihrer heutigen Form zerschlagen. Und zwar, die allermeisten Forstbehörden in Deutschland wirtschaften ja selber und kontrollieren gleichzeitig, ob das so okay ist. Das ist natürlich nicht okay, das so zu machen. Das ist ja ein Interessenkonflikt, da kann sich ja gar keiner davon freimachen, selbst wenn das so akkurat wie möglich gemacht wird. Es ist ein Interessenkonflikt. Ich würde das trennen. Ich würde die Staatsforstbetriebe in irgendeiner Form auslagern. Das müssten aber andere Expertinnen und Experten bestimmen, wie sowas geht. Und die hoheitliche Behörde, die das kontrolliert, die würde ich ganz aus dem Forstbereich wegnehmen. Also die müssen ja gar nicht unbedingt forstlichen Sachverstand haben. Die müssen ökologischen Sachverstand haben. Also ich brauche, um Maschinenschäden beurteilen zu können, kein Maschinenexperte sein. Ist es viel besser, wenn ich ein Bodenexperte bin. Ich brauche, um solche Auswirkungen auf klimatologische Geschichten zu beurteilen zu können, brauche ich kein Förster sein. Das können Meteorologen zum Beispiel sehr viel besser machen. Ne? Und so weiter und so weiter. Also ich würde das alles auslagern in Behörden, die mit Expertinnen und Experten besetzt werden, die ökologischen Auswirkungen beurteilen können und die dann festlegen, wo ist nach unserem gesellschaftlichen Konsens die Obergrenze von dem, was an Holz genutzt werden darf. Das ist ja das, wo Forstwirtschaft darauf abzielt. Ne? Es steht ja am Anfang die gesellschaftliche Diskussion. Dann schauen wir, was wollen wir überhaupt vom Wald? Und zwar vorgetragen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und nicht aus dem Bereich der Forstwirtschaft und bitte auch nicht im Bereich aus der Forstwissenschaft. Da haben wir in den letzten Jahren wirklich so viel grauenhaft Schlechtes gehört. Und auch dort gibt es ja Interessenkonflikte. Das habe ich euch ja schon häufiger dargelegt. Sollten wir also nicht tun. Also aus dem Bereich Biologie, Ökologie, Soziologie und so weiter. Da stellt man einen Rat zusammen, die dann entsprechende Empfehlungen für ein Gesetzgebungsverfahren zusammenstellen, wo man das Ganze reingießt. Und dann, wenn wir dann draußen sind, Stand heute, meine persönliche Meinung zu dem Thema, können es nur heimische, standortheimische Waldökosysteme, die sich seit Jahrzehntausenden bewährt haben, richten, weil die, könnte ja sein, dass die nicht mehr funktionieren jetzt im Klimawandel, aber doch, sie tun's, ne? Überraschung. Überall, wo man hinschaut, sieht man, das sind zumindest die, die noch am besten funktionieren. Auch die leiden. Ich hatte euch ja schon den Boden gezeigt, wo auch schon ein paar grüne Blättchen auftauchen. Ja, natürlich leiden die auch, aber eben nicht so stark. Das sind noch die robustesten und die sollten wir stärken. Und gleichzeitig natürlich die Klimaschutzmaßnahmen mal endlich mit Vehemenz voranbringen. Da ist unsere Bundesregierung aktuell ja auch so ein bisschen eingeschlafen, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und wenn wir dann Holz ernten, das ist ja nur eins von den drei, nochmal, wir haben die Versorgenden, die Regulierenden, die kulturellen Ökosystemleistungen, das wären ja die Versorgenden. Also wenn wir diesen einen Teilbereich machen, der darf alle anderen beiden nicht stören. Also Holzeinschlag darf übrigens auch Waldbesucherinnen und Besucher nicht groß stören. Also wenn das in Naherholungsgebieten ist, muss man sagen, Leute, dann müsst ihr doch nicht gerade da Holz einschlagen. Lasst doch die Pfoten da raus und machen wir da doch lieber ein Schutzgebiet draus. Also das finde ich jedes Mal, selbst in Köln, da ist, ich weiß gar nicht, wie das heißt, in diesem grünen Gürtel, wenn da Holz eingeschlagen wird, da muss ich sagen, Leute, also muss es denn da auch noch sein? Naja, Randthema. Also Holz, wenn es denn genutzt wird, bodenschonend. Bodenschonung hat die oberste Priorität. Und dazu brauchen wir im Übrigen auch mal endlich Bodenuntersuchungen, die das einpreisen. Die gibt es ja, aber eben nicht flächendeckend, zumindest in Deutschland nicht, dass man sagt, was hat Forstwirtschaft mit schwerstem Gerät hier eigentlich schon an Schäden verursacht? Also da nimmt man dann bitte das Pferd oder da, wo es nicht geht, einen Seilschlepper, der oben am Weg steht und nur das Seil hier reinlaufen lassen darf, der sehr, sehr vorsichtig, da gibt es entsprechende Methoden, das Holz rausziehen darf. Und da, wo das nicht schonend geht, muss man es halt lassen, ganz lassen. Da kann man nicht sagen, ich komme nicht anders dran, da muss ich halt viel kaputt machen. Nein, muss man nicht. Ne? Also so würde Forstwirtschaft funktionieren. Das Ganze strikt überwacht durch Satelliten, Fernerkundung, tagesaktuell. Übrigens fände ich es auch cool, wenn es mal eine App gäbe für die Bevölkerung, wo ihr direkt sehen könnt, ah, bei mir ist gerade die und die Maßnahme passiert. Ach, deswegen wird es jetzt wärmer. Oder wenn es gut gelaufen ist, auch kühler. Oder deswegen schwächeln die Bäume. Ne? Oder die schwächeln jetzt, das sieht man ja mit bloßem Auge zuerst gar nicht. Der Satellit erkennt das ja viel früher über diese Infrarotabstrahlung. Was da wo passiert, da kann man dann dem eigenen Personal, denn darum handelt es sich ja bei, bei der Forstgemeinde, das sind die Mitarbeitenden, das sind ja Leute, die eure Aufträge umsetzen. Und der Großprivatwald oder auch Kleinprivatwald, der ja ein bisschen unabhängiger ist, der wird eben durch gesetzliche Regulation entsprechend eingehegt und auch durch eine externe Behörde durch Fernerkundungsdaten, die man dann, wenn man einen Verdacht hat, vor Ort auch nochmal genauer nachschauen kann, kontrolliert. Denn nochmal, wir sind in einer Klimakrise schwersten Ausmaßes und diese Ökosysteme, die können uns dabei helfen, das so abzumildern, dass es für uns alle erträglich bleibt. Und genau darum geht es ja. Also das ist eine Forstwirtschaft der Zukunft. Es muss den Menschen gut gehen. Also eine Waldwirtschaft, das vielleicht als Schluss. Frosch im Hals, da melden sich schon die Amphibien. Waldbewirtschaftung muss immer dem Wohl des Menschen dienen. Wir müssen Wald nicht bewirtschaften, des Waldes zuliebe. Das wird ja oft behauptet. Ja, wir machen das, um den Wald zu erhalten und bla bla bla. Nein. Waldwirtschaft, also Wald reguliert das seit 400 Millionen Jahren selber, der braucht uns dazu nicht. Völliger Quatsch, größenwahnsinnig. Waldbewirtschaftung muss immer dem Wohl der Menschen dienen, muss Menschen ein gutes Leben ermöglichen, muss eine möglichst große Teilhabe sozial gerecht ermöglichen. Das muss Waldbewirtschaftung ermöglichen. Wenn das nicht der Fall ist, diese Maßnahmen, die das nicht im Fokus haben, die müssen sofort eingestellt werden. Also Holz kann natürlich einem guten Leben dienen, wenn wir Möbel haben. Auch Bücher, ja, ja, die werden auch aus Holz gemacht und so weiter. Ne? Aber wenn das nicht dem Wohl des Menschen dient, bitte Maßnahmen sofort einstellen. Ach so, ich hatte vorhin noch vergessen, fällt mir gerade ein. Ich wollte ja noch was sagen zu den Nadelplantagen. Da sieht das mit dem Holzanschlag ein bisschen anders aus, weil diese Nadelplantagen, die müssten wir doch in den nächsten Jahrzehnten abschreiben. Ne? Die werden absterben. Und da kann man den laufenden Zuwachs, also das, was jedes Jahr nachwächst, das kann man da ohne Probleme rausnehmen. Da muss man jetzt nicht unbedingt immer weiter lebende Biomasse anreichern, weil irgendwann sterben die sowieso. Ist leider so. Also Fichte, Kiefer auf jeden Fall, gefolgt von Douglasie. Die Daten kennt ihr ja. Und wenn man es da ein bisschen auflichtet, kommt das Regenwasser besser durch. Für die Laubbaumgeneration, die diese monotonen Plantagen ablösen soll. Also von daher macht es dann schon Sinn, bei den Nadelbäumen jetzt kein Einschlussmoratorium zu machen, wenn es denen mal nicht so gut geht. Da würde man schauen, wie viel ist denn zugewachsen. Das kann man ermitteln an Holz ungefähr. Und diese Menge, die sollte man dann auch rausnehmen. Dann entstehen Regenschächte für Laubbäume, die man dort säen kann, die von selber kommen. Oder eben zur Not in diesem speziellen Fall auch pflanzen könnte, um ein möglichst stabiles Waldinnenklima und vor allem auch eine bessere Bodenstreu zu erzeugen mit heimischen Laubblättern, die eine bessere Humusbildung ermöglichen, damit mehr Wasserrückhalt und so weiter und so fort. Also Nadelbäume ist ein bisschen speziell. Da kann man ein ganz klein bisschen mehr nutzen und bei Laubbäumen gerne auch mal ein Einschlagsmoratorium nach so heftigen Dürresommern wie diesen. Also für diese Saison bin ich ganz klar dafür, in allen Gebieten, die von der Dürre betroffen sind, sieht man ja schön auf dem Dürremonitor zum Beispiel, Einschlagsmoratorium bei den Laubbäumen. Ja, ja, das ist hart, aber ein Leben ohne Wasser oder gar ohne Wald ist noch viel härter. Ne? Und so weit muss es ja gar nicht kommen. Wir alle können das wuppen und dazu brauchen wir eine neue Form der Waldbewirtschaftung. Ich hoffe, ich habe ein bisschen Beitrag dazu leisten können, zum Nachdenken, wie die aussehen könnte und möchte euch wirklich mit Zuversicht entlassen, weil dieser schöne alte Buchenwald, in dem ich hier stehe, der zeigt ja, dass es die Wälder noch drauf haben. Ne? Trotz dieser vielen Hitze und Hitzewellen und Dürren, dieser großen Dürre, die wir dieses Jahr erleben. Der Podcast wird ja nächstes Jahr auch weiterlaufen, logischerweise. Und dann werden wir uns im Frühling mal hier in dem Wald umschauen, was der Dürresommer mit den Bäumen gemacht hat. Ich würde wetten, wenn wir jetzt in den nächsten Sommer zwei, drei Wochen Regen bekommen, dass der das noch ganz gut ausgesessen hat. Aber das schauen wir uns dann in Ruhe an. Für dieses Mal schon mal vielen Dank, dass ihr bei mir im Wald bei dieser Podcast-Folge wart. Tschüss!